Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor-Lellay. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt.
Auch in diesem Jahr wieder mit dabei beim Kongress Arbeitsrecht, Professor Dr. Gregor Thüssing, Direktor des Instituts für Arbeitsrecht und Recht der sozialen Sicherheit an der Universität Bonn. Praktika bekommen von ihm einen Überblick darüber, was im Arbeitsrecht aktuell wirklich zählt. Noch kein Ticket? Dann besuchen Sie kongress-arbeitsrecht.de. Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei uns im Podcast Kurz gefragt. Wir sprechen heute über ein zugegebenermaßen unangenehmes Thema, denn es geht um Krisen und Katastrophen und das Notfallmanagement im Betrieb. Eine vor wenigen Jahren für die meisten von uns noch unvorstellbare Frage drängt sich immer mehr auf. Was tun wir eigentlich im Krisenfall? Und gemeint ist damit der große Ernstfall. Ein flächendeckender Blackout, bewaffnete Auseinandersetzungen, Krieg. Die einfache Antwort lautet, handlungsfähig bleiben, es muss weitergehen, aber dahinter steckt ein Auseinandersetzen mit möglichen Gefahren, Prävention und Vorbereitung im privaten, aber eben auch im betrieblichen Kontext. Lieber Dr. Lellay, welche Bedrohungsszenarien müssen wir vor Augen haben? Was bedeutet das jeweils für unseren Alltag?
Sie haben völlig recht, Herr Krabbel. Viele von uns, und da bin ich einer davon, hatten ja gehofft und damit zu rechnen gehofft, dass wir das alles gar nicht mehr brauchen. Jetzt ist es interessanterweise so, da sagte gestern noch eine Kollegin zu mir, es gab ja so eine kleine Annäherung an den Notfall, den Normalfall des Notfalls in der Coronavirus-Pandemie. Da kommen wir ja vielleicht auch nochmal drauf. Und ich denke, wir können es gerade so aus der betrieblichen Perspektive immer ganz gut in drei Szenarien packen. Was könnte passieren? Also einmal gibt es den großen Bereich der Versorgungsstörungen, Infrastrukturstörungen. Das sind sowas, was Sie auch gerade genannt hatten, zum Beispiel Ausfall von Telekommunikation, Stromausfall, aber auch andere Auswirkungen auf Produktion und Logistik. Dann gibt's die zweite große Lage, die kommen kann. Das wird so etwas neutral. Man denkt ja manchmal, es wird versucht, absichtlich versucht, das neutral zu halten. Die Fachleute sprechen dann von Sicherheitslagen. Das ist sowas, was Sie auch gerade schon erwähnt in der Anmoderation, bewaffnete Auseinandersetzungen, Terroranschläge. Aber auch ähnliche Situationen, wo es eben zu erhöhten Sicherheitsmaßnahmen, auch Präsenz von Sicherheitskräften auf den Straßen, möglicherweise aber auch in Betrieben kommt, Stichwort Zutrittsregelungen und dergleichen. Und dann gibt es die Langläuferkrisen, so nennen das die Experten. Da ist aus meiner Erfahrung eben die Coronavirus-Pandemie tatsächlich so eine Art von, wenn man das so sagen darf, Blaupause, also eine Krise, die sich hinzieht, die sich möglicherweise auch wechselt in ihren Ausprägungen. Aber das kann auch natürlich kombiniert werden, nicht? Es kann also eine Langläuferkrise kann auch in der Form einer Versorgungsstörung oder einer Sicherheitslage/Krieg natürlich auftreten.
Ja, und was bedeutet das jetzt konkret? Also welche Fragen stellen sich in diesem Zusammenhang der Unternehmensführung und den Leitungsebenen in den Betrieben?
Ja, die Fragen sind deswegen so wichtig, weil man genau das vermeiden muss, Herr Krabbel, was Sie ja zu Anfang auch zu Recht gesagt hatten, dass man mit Schlagworten arbeitet. Das Schlagwort, was ja häufig kommt, ist Krisenmanagement oder Betriebsfähigkeit sichern, also immer wieder so aus der Betriebsperspektive erstmal gesehen. Aber was bedeutet das konkret? Also konkret, und das ist ja in jeder Vorbereitungssituation, so muss man sich erstmal überlegen, was ist denn überhaupt mein Mindestbetrieb? Also aus der Unternehmensperspektive, was brauche ich denn auf jeden Fall? Was muss denn laufen? Was muss weiterlaufen? Was sind die kritischen Funktionen? Was sind die Schlüsselpersonen? Und so weiter und so weiter. Dann sicherlich ganz großer und wichtiger Bereich, wer entscheidet denn was oder wer entscheidet wie schnell über etwas? Braucht man sowas wie einen Krisenstab? Braucht man Stellvertretungsregelungen und dergleichen? Wie kommuniziert man auch rechtssicher, Stichwort Stromausfall, Stichwort Ausfall von sonstigen Kommunikationsmitteln? Das kann ja übrigens auch ein Hackerangriff sein. Und zwar vor allen Dingen natürlich dann betriebsintern, also mit der Belegschaft, mit dem Betriebsrat, aber auch nach außen mit Behörden, mit Kunden und so weiter. Vierter wichtiger Punkt, die Steuerung von Personal. Was passiert mit dem Personaleinsatz in der Krise? Gibt es dazu vielleicht sogar Arbeitszeitmodelle? Hört sich jetzt ein bisschen komisch an, Arbeitszeitmodell für die Krise. Aber letztendlich ist es das ja, insbesondere dann, wenn sich die Krise hinzieht. Und dann natürlich auch, wie sichere ich meine gesetzlichen Verpflichtungen als Unternehmen? Denn die bestehen ja weiter, da werden wir auch gleich noch zu kommen. Aber sowas wie Arbeitsschutz, Datenschutz und so weiter, das ist ja in der Krise erstmal nicht ausgeschaltet, sondern das bleibt. Und das sind die Dinge, die man bei diesen Regelungsgegenständen auf jeden Fall im Hinterkopf behalten muss.
Ja, und im weitesten Sinne kommt das ganze Thema der Geschäftsführung und dem Vorstand vielleicht nicht so unbekannt vor, denn es existieren dort gesetzliche Pflichten zur Minimierung von Risiken und entsprechender Vorsorge für den Krisenfall. Wie sehen die aus?
Richtig, das ist interessant, und wenn man sich damit ein bisschen wieder mit dem Detail beschäftigt, dann kommt man genau darauf, was Sie gerade gesagt haben, Herr Krabbe, dass es gar nicht so weit weg ist von den Regelungen, die wir sowieso schon haben. Also so etwas wie eine Unternehmensorganisation, die muss natürlich jetzt auch schon die Fähigkeit haben zur Krisenfrüherkennung, die muss das wissen können, ob eine Krise kommt. Das darf also nicht völlig unvorbereitet kommen. Da gibt es zum Beispiel im Aktiengesetz oder im GmbH-Gesetz Regelungen, wie das Vorstände oder Geschäftsführungen tun müssen mit Überwachungssystemen und Früherkennungssystemen. Und es gibt auch etwas, ganz wichtig natürlich für die Belegschaft, so etwas wie arbeitsschutzrechtliche Vorsorgemaßnahmen, Notfallvorsorge. Da kann man ins Arbeitsschutzgesetz reinschauen, zum Beispiel in Paragraphen 10 Arbeitsschutzgesetz. Da ist etwas gesagt zur Erste Hilfe, zur Brandbekämpfung, zur Evakuierung, Organisation in solchen Notfällen. Aber auch zum Beispiel betriebsverfassungsrechtlich kann man da rangehen, wenn wir ja gleich uns noch anschauen. Aber auch das Betriebsverfassungsrecht ist in dem Sinne krisenfähig und auch mitbestimmungsfähig, interessanterweise.
Ja, und über die Mitbestimmung wollen wir tatsächlich jetzt reden. Zugegebenermaßen ist mir das Thema auf den Tisch geflattert, als ich die Auer 326 vorbereitet habe. Dort im Titelthema gibt es einen Autor, unter anderem Professor Björn Gaul, der auch auf unserem Kongress Arbeitsrecht im Übrigen zu hören und zu sehen sein wird, der sich genau mit diesem Thema beschäftigt, nämlich mit der Mitbestimmung im Krisenfall. Lediglich in einem Notfall sind ja Ausnahmen vorgesehen. Was sind die Voraussetzungen für die Einschränkung der Mitbestimmung?
Das ist ein altes Thema, die Einschränkung der Mitbestimmung. Das kennen viele unserer Hörerinnen und Hörer vielleicht aus einem etwas leichteren Zusammenhang. Das ist häufig nämlich schon immer dann auf den Tisch gekommen, wenn es um die Einschränkung von Mitbestimmungsrechten in Eilfällen geht. Ja, also wenn zum Beispiel Schichten geändert werden müssten oder eilig Arbeitszeiten geändert werden müssten, eilig Überstunden angeordnet werden müssten. Da ist dieses Thema der eingeschränkten Mitbestimmung auch immer schon wieder auf den Tisch gekommen und immer schon wieder mit dem Ergebnis, dass gesagt wird, nein, die Mitbestimmung ist da eben gerade nicht eingeschränkt. Die Mitbestimmung kann in Notfällen eingeschränkt sein. Das ist aber etwas anderes als ein Eilfall. Also erstmal ist der Grundsatz klar, die Mitbestimmung gilt eben auch in Krisen. Die gilt auch in Notfällen. Aber dann kann es eben sein, dass in einem wirklichen Notfall, also einem plötzliches, unvorhergesehenes Ereignis mit nicht wieder gut zu machen im Schaden, da Mitbestimmung eingeschränkt werden sollte. Das kann man auch gesetzlich aus meiner Sicht festmachen an dem Grundsatz der vertrauensvollen Zusammenarbeit, Paragraph 2 BetrVG. Wichtig für die Praxis aber immer, dass der Eilfall eben noch kein Notfall ist. Und das müssen dann viele Unternehmen leider auch immer wieder erfahren, wenn man nur in Anführungszeichen den Eilfall hat, wo die Mitbestimmung nach wie vor uneingeschränkt gilt.
Ja, und an dieser Stelle und auch zu Beginn haben Sie sehr schön die verschiedenen Szenarien schon einmal auseinandergenommen. Und wenn wir uns jetzt einmal auf die langfristigen Krisenlagen beziehen, bedürfen wir einer Regelung hinsichtlich der Mitbestimmung des Betriebsrats. Ist hier die Betriebsvereinbarung die geeignete Form, sowas zu regeln?
Die ist die geeignete Form auf jeden Fall. Und interessanterweise ist es tatsächlich auch so, manchmal tun sich die Dinge ja schon vorher etwas auf, beziehungsweise kündigen sich an. Gerade in der Nachbereitung der Coronavirus-Pandemie haben sich viele Unternehmen Gedanken gemacht, wie etwas, wenn so etwas Vergleichbares nochmal vorkommen könnte, was man sich ja nicht wünscht, aber es ist eben nicht mehr ausgeschlossen oder auch in anderen Gewändern auftaucht, also Stichwort Logistikkrise oder möglicherweise sogar bewaffnete Auseinandersetzung, Krieg, dass man da mit einer Betriebsvereinbarung jetzt schon vorbereitet ist. Das ist zum Beispiel eine Rahmen-BV, die man da abschließen kann. Und wir haben das in der letzten Zeit auch immer wieder beraten. Und da ist mir aufgefallen, dass in gut gemachten BVs mehrere Elemente enthalten sind. Da werden zum Beispiel Krisenstufen definiert, dass man also da nicht mit der Gießkanne rangeht und sagt, ja, Krise ist immer Krise, Krise ist immer der totale Notfall und alles ist auf blau oder rot oder wie auch immer geschaltet. Da gibt es also Krisenstufen, das ist eine flexible Herangehensweise. Da werden auch Maßnahmenkataloge festgelegt, zum Beispiel was die Arbeitszeit betrifft, was Einsatzzeit Einsatzorte betrifft, was Zutritt betrifft, was Kommunikation betrifft. Und da werden auch ganz wichtig, deswegen ist es eine Betriebsvereinbarung, Beteiligungs- und Entscheidungsprozesse mit dem Betriebsrat, also zwischen Management, zwischen Unternehmensführung und Betriebsrat festgelegt. Und dann gibt es auch natürlich solche Dinge wie Befristungen und dass das Ganze immer wieder angeschaut werden muss, damit der Krisenfall nicht zum Normalfall wird. Aber wichtig eben, das ist auch vielleicht die Lehre aus der Coronavirus-Pandemie, da muss man nicht jede Einzelmaßnahme neu verhandeln, sondern kann eben auf einen Rahmen, eine Rahmen-BV, eine Rahmenbetriebsvereinbarung zurückgreifen.
Also mit anderen Worten, kann in einem eng definierten Rahmen dann doch auf die gesetzlichen Mitbestimmungsrechte verzichtet werden? Schließlich stimmt der Betriebsrat ja zu, ist das richtig?
Ja, es ist richtig in dem Sinne. Es gibt da so einen Satz, den finde ich super. Der ist schon relativ alt, des Bundesarbeitsgerichts. Der passt aber immer noch. Was verboten ist, ist die Selbstabdankung des Betriebsrates. Ja, also auch per Betriebsvereinbarung. Übrigens die Selbstabdankung. Das finde ich also so gut, die Formulierung. BAG hat ja manchmal so super Formulierungen. Auch dieses mit dem Betteln beim Streik. Das ist ja auch so eine BAG-Highlight-Formulierung. Aber hier ging es um die Selbstabdankung des Betriebsrats. Die ist verboten. Und die ist auch hier in diesem Zusammenhang verboten. Das heißt, ich kann nicht durch eine Betriebsvereinbarung alle Mitbestimmungsrechte vorwegnehmen. Ich kann aber in engem Rahmen natürlich bestimmte Situationen beschreiben, wo auch schon Mitbestimmungsrechte wahrgenommen werden. Dafür hat man ja so eine solche Betriebsvereinbarung. Was man eben aber nicht kann, ist zu sagen, per Betriebsvereinbarung habe ich jetzt die Mitbestimmung in Anführungszeichen erledigt. Aber ich kann beschleunigen und ich kann Entscheidungsprozesse vordefinieren und das hilft natürlich enorm, wenn es dann zum Fall der Fälle kommt.
Ja, und wichtig ist natürlich die Definition des Anwendungsfalls. Und hier die Frage, wie definiert man denn in der Betriebsvereinbarung den Krisenfall? Welche Szenarien sollten in jedem Fall geregelt sein? Oder ist das vielleicht gar nicht nötig, weil ich ganz allumfassend ein Bedrohungsszenario aufmalen kann?
Ja, das ist ein Ansatz, den ich in der Praxis auch immer wieder mal gesehen habe. Ich muss sagen, ich bin da skeptisch, wenn man das so mit einem ganz breiten Ansatz abdecken möchte, weil ich denke, dass es dann letztendlich auch seinen Zweck verfehlt. Krisen sind Ausnahmesituationen und hoffentlich bleiben sie auch Ausnahmesituationen. Deswegen haben wir in der Praxis ganz gute Erfahrungen gemacht mit so einer zweistufigen Definition. Da gibt es einmal die Definition des sogenannten Krisenauslösers. Das heißt, man definiert, was ist denn überhaupt eine Krise im Sinne dieser Betriebsvereinbarung. Wenn wir jetzt nochmal bleiben, es wird eine Rahmenbetriebsvereinbarung abgeschlossen. Da wird also definiert, was ist denn der Auslöser, damit diese Betriebsvereinbarung dann Anwendung findet. Kann zum Beispiel sein eine behördliche Anordnung, kann aber auch ganz tatsächlich sein der Stromausfall, nicht? So etwas. Und dann wird als zweiter Teil definiert die Krisenstufen. Da hatte ich eben schon mal gesagt, dass da eine flexible Herangehensweise nötig ist. Das heißt, nicht jede Krise ist gleich. Nicht jede Krise muss den großen Alarm auslösen. Da gibt es also einen flexiblen Ansatz. Und die Szenarien, die meiner Meinung nach, das sagt einem ja fast schon der gesunde Menschenverstand, sagt einem übrigens aber auch behördliche Hilfestellungen, die es dazu gibt, das sind typischerweise eben der Ausfall von Strom oder von IT, das ist typischerweise die Sicherheitslage, Ausgangssperre, Lockdown, das ist typischerweise so etwas wie eine Pandemie oder Infektionslage, das ist die Coronavirus-Pandemie neu sozusagen, das ist aber auch sowas wie Lieferketten oder Produktionsstillstand, für den Produktionsbetrieb ist das auch eine Krise und oder massiver Personalausfall, zum Beispiel aufgrund von Krisenszenarien, die sich im Lande abspielen.
Wie flexibel können denn Arbeitszeit und Arbeitsort, Sie hatten es schon angesprochen, in der Betriebsvereinbarung mit dem Betriebsrat geregelt werden? Wie frei ist man da? Die gesetzlichen Grenzen werden sicherlich da nicht zu überschreiten sein.
Ja, die sind nicht zu überschreiten. Erstmal ist ja die Ausgangslage nach wie vor, wir hatten es gesagt, die Mitbestimmung gilt ja weiter. Man kann reinschauen in den Paragraphen 87 Absatz 1, da sind die Nummern 2, 3 und 7. Beschäftigen sich ja mit der Arbeitszeit, Lage der Arbeitszeit, aber auch dem Arbeits- und Gesundheitsschutz. Also man kann da flexible Regelungen in einer solchen Rahmen-Krisen-BV aufsetzen, auch zum Beispiel mit solchen Arbeitszeitmodellen, das kann man da ja beschreiben. Das ist auch häufig ja auch passiert während der Coronavirus-Pandemie, interessanterweise. Zum Beispiel bestimmte Maximalgrenzen für Dienstpläne, Ruhezeiten und so weiter und so weiter. Aber auch vielleicht so etwas wie Homeoffice oder Arbeit von zu Hause. Das kann ja da alles schon vorgeschrieben werden und eben auch flexibel bezüglich der Arbeitszeit und des Arbeitsortes.
Welche Bereiche sehen Sie denn noch als regelungsbedürftig? Was haben wir vielleicht vergessen?
Ja, was wir in der Praxis immer gesehen haben, was ganz, ganz wichtig ist, wir müssen uns häufig darüber unterhalten, was ist im Betrieb selber vielleicht zu verändern, Stichwort Zutritt zum Betrieb, Ordnung des Betriebs, da gibt es so etwas wie Sicherheitsregelungen, vielleicht sogar was wie Werkschutz, Besuchregelungen, dann möglicherweise Änderungen im Gesundheitsschutz, im betrieblichen Gesundheitsschutz, abhängig natürlich von der Krise. Dann auch so etwas wie Qualifikation und Rollenverteilung. Gibt es da also Kolleginnen und Kollegen, die in der Krise besondere Rollen übernehmen? Stichwort Krisenstab, Krisentruppe, auch vielleicht Trainings durchführen. Und dann, und das ist ja so eine Sache, die man in diesen Bereichen immer machen sollte, Dokumentation. Man sollte ja versuchen, aus den Erfahrungen zu lernen. Lessons learned, sagt man da ja auch dazu. Das heißt also, da sollte man dann auch sich darüber im Klaren sein, dass man mit der Krise auch besser werden kann. Und das kann man auch dort regeln.
Ja, Sie haben schon angedeutet, beziehungsweise deutlich gemacht, sagen wir es lieber so, der Betriebsrat darf sich natürlich nicht abschaffen. Aber könnte und sollte man ein schnelleres Verfahren zur Mitbestimmung regeln? Ist das möglich, um Konflikten aus dem Weg zu gehen und offengehaltene Fragen dann situativ zu klären?
Ja, das kann man tun und das ist eine Frage, inwieweit man da vorausschauen kann. Zum Beispiel in Produktionsbetrieben ist das häufig möglich, weil man da auch bestimmte Krisenszenarien vorwegnehmen kann. Das kann natürlich dann auch da beschrieben werden und da kann dann zum Beispiel auch Mitbestimmungsverfahren ja auch beschleunigt werden, nicht? Dass man zum Beispiel sagt, und das wäre ja kein Verzicht auf Mitbestimmung, dass sich der Betriebsrat zum Beispiel verpflichtet, zu bestimmten Anträgen oder zu bestimmten Wünschen der Arbeitgeberin, zum Beispiel Arbeitszeitänderungen oder Arbeitsortänderungen und dergleichen, schneller als gesetzlich vorgesehen zu reagieren, also kurze Fristen zu definieren. Das sind sicherlich Dinge, die man machen kann. Man kann aber auch zum Beispiel sowas sagen, man nutzt noch mehr die Technik, wenn es denn noch möglich ist, zum Beispiel digitale Abstimmungen und digitale Sitzungen. Und man kann natürlich auch bestimmte Maßnahmenpakete schon vordefinieren in einer Betriebsvereinbarung, einer Rahmenbetriebsvereinbarung, immer davon abhängig, wie gut man darin ist, eine mögliche Krise mit ihren Auswirkungen auch zu beschreiben.
Ja, das heißt, der Streit dürfte dann darin entbrennen, wann ist jetzt der Anwendungsfall? Haben wir eine solche Krise oder nicht? Was mir noch auf den Tisch geflogen ist, ist die Einigungsstelle, die jetzt erstmal viel zu weit weg scheint bei diesem Thema, aber dürfte in diesem Kontext sie vielleicht doch eine Option sein, im kleineren Rahmen, dass sich beispielsweise ein Gremium schnell zusammenfindet und alternativ entscheiden kann.
Das ist sicherlich nicht ausgeschlossen. Ich muss sagen, ich bin da etwas skeptisch. Warum bin ich da skeptisch? Weil die Einigungsstelle sicherlich ein sehr, sehr gutes Konfliktlösungsmittel ist. Ja, das ist unbestritten, aber sie ist auch nicht gerade schnell und vor allen Dingen nicht schnell in der Zusammensetzung. Man kann natürlich, das haben ja auch viele Unternehmen, mit so etwas arbeiten wie einer ständigen Einigungsstelle. Ja, die muss man also da nicht bilden und die muss man auch nicht gerichtlich einsetzen lassen. Das wäre ja auch wirklich fast schon lächerlich in einer Krise, ein gerichtliches Einsetzungsverfahren für eine Einigungsstelle zu betreiben oder betreiben zu müssen. Aber trotzdem muss ja der oder die Vorsitzende noch irgendwie gefunden werden, auch in den Betrieb möglicherweise kommen. Also das ist sicherlich alles machbar, ja, aber es ist nicht optimal. Ich würde da ein bisschen skeptisch sein, ob die Einigungsstelle da tatsächlich das Krisenbewältigungsinstrument ist. Möglicherweise ja, in bestimmten Fällen, wenn es gut gemacht ist, aber ich würde da doch eher auf den gesunden Menschenverstand der Betriebsparteien setzen, die in einer Rahmenbetriebsvereinbarung vielleicht das so strukturieren, dass es gar keine Einigungsstelle mehr braucht.
Dann lassen Sie uns zum Abschluss vielleicht nochmal das andere Extrem ansprechen. Genügt den Alternativen nicht auch die Heranziehung des Weisungsrechts? Also wenn wir jetzt Zuhörer haben in Betrieben, die keinen Betriebsrat haben oder die sich die Frage stellen, was soll der ganze Aufwand? Kann man das Ganze oder die wesentlichen Sachen nicht über das Weisungsrecht lösen, um einer Krisensituation zu begegnen?
Ja, das ist sicherlich möglich in Betrieben, wo es keine betriebliche Mitbestimmung gibt, also wo kein Betriebsrat gewählt ist. Da fällt ja die gesamte Problematik des Paragraphen 87 BetrVG naturgemäß weg. Da brauche ich auch nie an eine Einigungsstelle zu denken. Da habe ich das Weisungsrecht, Paragraph 106 Gewerbeordnung, und das ist ja auch weitreichend innerhalb der Vorgaben des Arbeitsvertrages. Betriebsvereinbarung hätte ich dann ja auch nicht, wenn ich keinen Betriebsrat habe. Das heißt, das geht sicherlich. Da kann ich also sehr viel tun. Allerdings die anderen Bereiche, die wir besprochen hatten heute zur Krisenvorbereitung, die würden ja gerade nicht wegfallen. Ich muss mich ja trotzdem weiter vorbereiten. Ich muss ja trotzdem für die Krisenpläne sorgen. Ich muss ja trotzdem all diese ganzen Maßnahmen planen. Das heißt, das Element der Mitbestimmung, das fällt weg. Ja, und dann ist natürlich das Weisungsrecht schon ein sehr starkes Mittel innerhalb der arbeitsvertraglichen Grenzen, selbstverständlich, und der Zumutbarkeit. Aber ja, dann kann das in dem Sinne auch genügen.
Ja, herzlichen Dank, lieber Dr. Lelle. Dann hoffen wir, dass diese Folge, ich sag mal, für die Katz war, insofern, als das hoffentlich niemals notwendig wird, solche Szenarien dann irgendwie zu managen. Herzlichen Dank, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
Dankeschön, ciao, ciao.
In Deutschland gilt bei arbeitgeberseits ausgesprochenen Kündigungen ein ausgesprochen hohes Schutzniveau. In unserem Online-Seminar erfahren Sie, wie arbeitsrechtliche Todsünden bei deren Vorbereitung und Ausspruch vermieden werden können. Zur Sicherstellung einer arbeitsrechtlichen Compliance und insbesondere auch, um wirtschaftliche Risiken, die derartige Fehler nach sich ziehen können, auszuschließen. Weitere Infos in den Shownotes.